Als ich in der Predigtvorbereitung schon dabei war, kriegte ich dann eine Mail meines Gemeindeältesten, der mich kurz daran erinnerte, dass wir jetzt mit einer Themenreihe beginnen wollten. Also die vorherige Sache weggeschmissen und habe mich dann der Themenreihe zugewandt. Ich darf nämlich heute beginnen, sozusagen die erste Predigt zu einer Themenreihe bei den Predigten halten, die wir jetzt in den September und im Oktober gucken, je nachdem, wie lange das geht, mal so in die Tiefe reinschauen wollen. Der Wolfgang hat das einfach mal, also wir haben uns da als Prediger zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie wir das Ganze nennen können. Der Wolfgang hat es dann mit seinen Worten Reich Gottes raushängen lassen, formuliert. Also wir nennen das jetzt einfach mal so. Man kann auch sagen, Reich Gottes ausbreiten, sich ausbreiten lassen oder Reich Gottes sichtbar machen, je nachdem, so aus welchem Elternhaus man kommt. Wolfgang lässt auf jeden Fall das Reich Gottes raushängen und ich darf da einleiten, also ein paar grundlegende Gedanken zu weitergeben. Ich hoffe natürlich, und das ist wie gesagt ein echt großes Thema, und ich hoffe, dass da noch viele wunderschöne praktische Wahrheiten und weise Sachen irgendwie dazukommen. Ich fange jetzt mal an mit einem Text von unserem guten Bruder Petrus. Genau, und den habe ich mir mitgebracht, damit ihr auch mitlesen könnt. 2. Petrus 1, Abvers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ich bete noch. Lieber Jesus, wir wollen nicht näher an dich ran und wir wollen dich erleben und wir wollen dich nicht nur begreifen, sondern wir wollen dich, ja, wirklich erkennen. Und das können wir nicht mit unserem Intellekt. Und deshalb bitte ich dich, dass du jetzt diese Zeit nutzt, dir näher zu kommen, indem du uns näher kommst. Und bitte fang du an, nicht Wahrheiten in unsere Herzen reinzuschreiben und die mit dem Heiligen Geist zu versiegeln. Wahrheiten, du hast Worte ewigen Lebens, wir wollen die hören. Und ich bitte dich, dass du alles, was von mir ist, wegnimmst und dass du jedem das ins Herz reinschreibst, was sie oder er braucht. Wir laden dich ganz herzlich ein, dass du zu uns sprichst und dass du uns dein Wort offenbarst. Amen. Petrus ist so jemand, der hat mal über Paulus gesagt, ja, der Paulus, der schreibt Sachen, die sind echt nicht leicht zu verstehen. Aber das ist hier so 2. Petrusbrief, schon der 3. Vers. Das heißt so direkt nach dem Tag, mal wieder Zeit euch zu schreiben, legt er direkt mit so einem Ding los. Und ich finde, das ist so viel Schwarzbrot, da kann man ihm gleich sagen, Petrus, das ist echt nicht besser als das, was Paulus macht. Der lässt direkt nach der Begrüßung eine richtige Bombe platzen. Und ich finde diese Bibelstelle wirklich herausfordernd. Früher würde ich sagen, war es immer sofort so mein Thema, yes, voran. Und jetzt muss ich zugeben, dass mein Glauben auch einige Dämpfer bekommen hat. Und als ich dann in den Losungen über diese Bibelstelle dann gestolpert bin, habe ich gesagt, so jetzt erst recht, so wie Uli das mal gesagt hat. Aber es ist schon nicht einfach. Deshalb, ich lasse die jetzt auch immer so hier stehen, damit man zwischendurch nochmal da reinschauen kann. Und wir gucken uns das heute mal ein bisschen genauer an. Thema haben wir ja gesagt, Reich Gottes verbreiten. Zu Beginn, kleiner Exkurs von mir, was ist Reich Gottes? Reich Gottes ist nicht irgendwie so ein abgestecktes Territorium, sondern Reich Gottes ist da, wo der Wille Gottes passiert. Also der Herrscher über ein Reich, also sein Reich ist da, wo sein Herrschaftsgebiet ist, wo sein Wille geschieht. Deshalb beten wir auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also wir beten, dein Reich soll sich ausbreiten. Dein Autoritätsbereich soll sich ausbreiten. Und ich glaube, Reich Gottes, so definiere ich das heute mal, und das ist wahrscheinlich nicht allumfassend, also das ist noch viel komplexer, aber man kann Reich Gottes sagen, ist da, wo Menschen nach seinem Willen leben und handeln, da, wo Menschen gottgefällig leben, in Gottesfurcht leben. Also Furcht ist jetzt nicht Angst, sondern Gottesfurcht ist eine Ehrfurcht vor Gott. Und ich finde, dieser Text hier, der hat so ein paar ganz grundlegende Gedanken. Ich glaube, deshalb hat Petrus ihn auch so direkt zum Beginn seines Briefes reingehauen. Es sind so ein paar grundlegende Gedanken zum Thema Reich Gottes ausbreiten auch. Und deshalb, glaube ich, passt das einfach mal als Einstieg. Ich möchte heute mal darüber sprechen, auf welcher Grundlage passiert das Reich Gottes bauen. Also, wie kann ich als sterblicher und, also unfehlbarer, als fehlsterblicher, fehlbarer, unvollkommener Mensch überhaupt was Göttliches bauen? Dann, wie kann das praktisch aussehen? Und eine Frage nach dem Nutzen. Was habe ich davon? Total oft erlebe ich Christen, die bekehren sich, genießen die Gegenwart Gottes, gehen in Gottesdienst, konsumieren und warten einfach darauf, dass der Herr irgendwann wiederkommt. Und genau genommen, wenn sie ihn als Herrn angenommen haben, dann werden sie dann das auch erleben. Und eigentlich können sie ja in ihrem geistlichen Sofa so sitzen bleiben und einfach wirklich die Gemeinde so als Wartesaal für den letzten Zug dann zum Herrn irgendwie sehen. Total viele Christen sehe ich so als egozentrisch, ich. Wenn ich in eine neue Stadt ziehe, dann suche ich eine Gemeinde, die mir dient, dann die für meine Bedürfnisse richtig ist. So. Egozentrisch, Konsum, passiv. Und deshalb finde ich die Frage, was habe ich davon, total berechtigt, weil das ist eine Frage, die man sich vielleicht auch stellen kann. Lass uns mal gemeinsam durch den Text gehen. Blende ihn wieder ein, dass man ihn sehen kann. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns unsere die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Also alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, also alles, ich habe dann mal nachgeschlagen, ich bin ja nicht so der griechische Typ, wo aber alles, also schließlich alles, umfassend alles. So wie wir auch sagen, alles. Und dieses zum Leben, Zoe, das beschreibt das Physische, aber auch das Psychische, das komplette Leben. Und zwar das, was Gott schenkt. Also das wahre Leben, das echte Leben. Das, was er einhaucht. Diesen Odem Gottes, den er einhaucht. Das echte Leben, worüber Gott alleine verfügt und was er den Menschen eingehaucht hat. Also echtes Leben. Und zur Frömmigkeit. Das Wort Frömmigkeit ist jetzt nicht so das Wort, was ich so in meinem aktiven Wortschatz so oft habe, aber das könnte man auch übersetzen mit Gottesfurcht, mit einem gottgefälligen Leben, Ehrfurcht vor Gott. Früher war so in der Antike war so diese Frömmigkeit einfach, das war so ein schönes Wort. Wir würden heute sagen, so ein jesusmäßiges Leben. Und ich glaube, dieses Frömmigkeit, hier passiert das Reich Gottes. Hier breitet sich Reich Gottes aus, wenn jemand frömmig lebt, also wenn jemand ein gottgefälliges Leben hat. Also alles, was zum Leben, zum physischen und psychischen Leben gehört, zum natürlichen Leben und zu diesem gottgefälligen Leben, also der praktische Leben in all unseren Bereichen, in allen Lebensbereichen, in allen Punkten des geistlichen Lebens und des natürlichen Lebens, alles, wirklich alles hat er gegeben. Das ist doch krass, oder? Wir haben schon alles, sagt dieser Text. Durch Herrlichkeit, durch seine Herrlichkeit und Kraft, seine Tugend, seine Güte, seine Qualität, Also basierend auf der Güte, also Güte nicht von, auf seiner Exzellenz, dass Gott so gut ist, auf seinem Level, ich weiß nicht, wie man Güte gibt es ja zwei verschiedene, also so gut wie er ist, auf so einem göttlichen hohen Level hat er uns alles geschenkt. Durch seine Kraft, Herrlichkeit und Kraft, also das ist so wie Jesus durch seine Kraft Menschen heil machte, Tote auferweckt, also Wunder tat, übernatürlich, so hat er das gegeben. Nicht dadurch, dass wir irgendetwas machen, nicht dadurch, dass wir irgendetwas verdient haben, nicht, dass wir irgendetwas, sondern es passierte einfach so wie ein Wunder. Gott hat es gemacht. Es wurde gemacht, steht da. Das ist Vergangenheitsform. Aus Gnade wurde uns das geschenkt. Ob ich das sehe, ob ich das fühle, ob ich das spüre, ob ich das glaube, es ist da. Es wurde geschenkt. Fertig. Das heißt, Petrus, der ja auch einiges erlebt hat, sagt ganz klar, du hast schon alles, was du brauchst. So, jetzt kommt so der Realist um die Ecke und sagt, ja, wo ist denn das da? Wo ist das? Wo ist das, mein Joch ist leicht? Jesus sagt, folge mir nach, mein Joch ist leicht. Warum laufen denn so viele Christen so ernst rum und haben so eine Last zu tragen? Warum geht's uns? Warum ist nicht alles Blumenwiese? Warum ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen? Wo ist dieses, der Feind ist zertreten und irgendwie Leben im Sieg und er wird an uns vorübergeführt, irgendwie entmachtet? Wo sind diese Siege? Wo ist dieses Leben? Wenn ich irgendwie den Storch sehe, wenn ich David Lorch sehe, wenn ich irgendwie so viel Krankheit sehe, wenn ich diese Rückschläge sehe, wo ist das alles? Ich finde, das fällt schwer. Also mir fällt das heute schwerer, einfach so platt zu sagen. Und als ich die Predigt da über den Text gebetet habe, habe ich gedacht so, was ist eigentlich die Definition von Sieg aus Gottes Sicht? Was ist aus seiner Sicht Sieg? Wir stellen uns Sieg so vor, wie wir haben gewonnen, so, es ist vorbei, fertig, alles perfekt. Aber vielleicht sieht Leben im Sieg für Gott vollkommen anders aus. Mein Seelsorger sagte zu mir, nee, das ist nicht immer leicht. Gott führt bewusst in schwere Zeiten. Gott führt dich ins Tal des Todes, um dich dort zu schützen. Aber niemand hat gesagt, dass es leicht ist, im Sieg zu leben. Wir stellen uns einfach nur den Sieg anders vor, als Gott ihn definieren würde. Ich glaube, das ist ein Fehler in unserem Kopf. Und natürlich, man fühlt sich dann alleingelassen. Natürlich, man fühlt sich schwach. Man fragt sich, wo ist dieser Gott? Aber trotzdem ist das Kreuz und das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, die Antwort, also wenn das in der Bibel keine Lüge ist, dann ist es die Antwort auf alles, auf alle Bedürfnisse und auf alle Sorgen und auf alle Nöte und auf alle Täler und alle Wüsten. Ich glaube, dass dieser Vers einfach total unbegreiflich ist. Wir können den nicht verstehen und trotzdem hat er Kraft. Dynamit, Dynamis übrigens das Wort, was hier verwendet wird. Er hat Kraft. Und ich glaube, wir müssen einfach darauf vertrauen. Manchmal muss man Dinge einfach mal so hinnehmen. Ob man sie jetzt glaubt oder nicht. Man nimmt sie hin, man sagt, ja, so ist es. Ich glaube dir, passt. Ich überprüfe das nicht, ich kann es nicht überprüfen, aber ich proklamiere es. Ich sage, ja, es ist so und ich glaube dir weiterhin. Bedenkt mal, was Petrus für ein Typ ist. Nachdem der sowas sagt, ich glaube, er hat das relativ zum Ende seines Lebens geschrieben, der hat ein paar Mal im Knast gesessen und ist davon ausgegangen, dass er sterben wird. Und Engel lassen Türen aufgehen, damit er rausmarschieren kann. Und so abgefahrene Dinge passieren in seinem Leben. Der hat viel Scheiße erlebt. Und der hat auch Rückschläge erlebt. Oder ein Paulus, der irgendwie im Knast sitzt und einen Brief schreibt mit 48 Mal dem Wort "Freut euch" und Freude drin. Der hat Rückschläge erlebt, Schiffbruch und Steinigung und all so ein Kram. Und die erkennen dieses Dynamit, was in diesen Worten steht, obwohl sie es, glaube ich, auch nicht verstehen können. Aber sie glauben daran. Und ich glaube, wir müssen da noch mehr reinwachsen. Aber wie komme ich dann rein? Was ist der Schlüssel? Und das steht hier eigentlich. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren, allergrößten Verheißungen geschenkt, damit auch ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Anteil an der göttlichen Natur haben. Das erinnert mich an 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. Dadurch, dass wir ihn anschauen, Erkenntnis, werden wir verwandelt und bekommen Anteil an der göttlichen Natur. Also dieser Vers sagt genau das Gleiche aus wie dieses 2. Korinther 3, Vers 18. Und aktiviert wird das, was am Kreuz für jeden Menschen, egal ob er glaubt oder nicht, egal ob er Satanist ist oder Pietist, das ist ja vollbracht für ihn, aber es wird aktiviert durch die Erkenntnis Jesu, indem wir ihn immer mehr erkennen. Und das Erkennen ist nicht dieses, ist es grün oder ist es rot? Ja, ich sehe, es ist grünes Licht oder es ist rotes Licht, ein grünes Auto, ein rotes Auto, ich erkenne etwas. Sondern das ist dieses, das Wort, was da benutzt ist. Adam erkannte Eva und sie bekam Kinder. Also Erkenntnis ist etwas extrem Intimes. Es wird in der Bibel immer wieder benutzt als ein Wort auch für Sex haben. Wenn wir sagen, Gott, wir erkennen Gott, dann werden wir intim mit ihm. Auf die intensivste Art und Weise. Genau genommen, wenn wir von ihm erkannt worden sind, wenn er das in uns hat. Wir reden hier von etwas Tiefem und Ekstatischem und Emotionalem und nichts für die Birne. Wir reden hier von einem sich mit Jesus vereinen, im Geist, in seiner Herrlichkeit aushalten, es ertragen, wenn er nahe kommt, aus dem Himmel dann herausleben, aus seiner Herrlichkeit herausleben. Wenn Paulus an die Galater schreibt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, dann meint er diese Vereinigung. Dann meint er, die beiden haben sich erkannt. Dann sind sie ein Fleisch und ein Geist geworden. Also der Schlüssel ist, Jesus immer näher zu kommen, immer mehr zu erkennen, immer intimer mit ihm zu werden. Sich immer mehr mit ihm zu vereinen. So, und das ist jetzt so die typische Antwort. Wie komme ich da rein? Ja, verbringe mehr Zeit mit ihm, mehr stille Zeit, mehr so im Gebet, so Johannes an der Brust des Herrn schmusen, so Mystikerkram. Ja, das ist wieder typisch der Ferry. Noch mehr Intimität mit dem Herrn, und das ist ja so mein Thema. Das ist eine Möglichkeit, das ist ein Punkt, das ist super wichtig. Aber es ist nicht alles. Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur dran, es anzunehmen. Manchmal ist es einfach nur dran, zu sagen, ich bin in Christus. Punkt. Einfach anzunehmen. Es stehen zu lassen, als ein Gesetz, als ein Axiom, das muss nicht bewiesen sein, es ist einfach so. Ich bin in Christus. Das ist ein zweiter Weg, das ist auch wichtig. Wir versuchen so reinzupressen manchmal und das klappt nicht. Manchmal ist es dran, es einfach zu sein. Und einen dritten Weg, den zeigt Paulus hier auf. Das ist ein weiterer Weg. Und den sehen viele nicht. Viele unterscheiden das. Ich nehme mal eine andere Übersetzung. Darum setzt alles daran, also das ist sozusagen, da sollen wir jetzt reinpowern, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit, anderes Wort für Frömmigkeit, hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, na komm, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Geduld und zur Geduld Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Also wörtlich, wird das alles euch nicht untätig und nicht unfruchtbar lassen im Hinblick auf die Erkenntnis Jesu Christi. Ich weiß nicht, warum er so eine Liste, das klingt ja irgendwie so wie so eine logische Folgerung. Ich weiß nicht, warum diese Reihenfolge, ich weiß nicht über diese Liste, ich habe darüber gebetet, ich habe darüber geblättert, ich habe keine Ahnung, ob das einfach nur ein rhetorisches Ding ist oder so. Aber man erkennt hier eine Richtung, in die es geht. Man denkt immer, die Mystik sucht Gott in der Stille. Man zieht sich zurück, man blendet aus, man fastet, man nimmt sich raus und sucht dort Gott in der Kontemplation. Aber wahre Mystik geht nach draußen. Die sucht Gott in der Stille und geht dann nach draußen. Geht zu den Menschen, sucht den Kontakt mit anderen Menschen. Mystik heißt Gott erleben. Mystiker wollen so Gott erleben, Gott erfahren. Aber das treibt nach außen. Also bei dieser ganzen Liste, also Gottesfurcht und Glaube, das wächst möglicherweise in der Stille, aber das wächst auf jeden Fall auch, wenn wir das Wirken Gottes in der Welt sehen, wenn wir durch die Natur gehen, wenn wir mit Menschen sprechen, wenn wir ihnen dienen und die Frucht sehen, die er bringt. Geduld, Charakter, Selbstbeherrschung lerne ich nicht im stillen Kämmerlein, lerne ich nicht irgendwie im Soaking mit dem Herrn, beim Snoozeln, irgendwie ruhen im Geist. Das passiert, wenn der Alltag auf mich einprasselt, ich geschliffen werde wie so ein Kieselstein in so einem Fluss geschliffen werde und dann mit Gott darüber reflektiere, wieder zu ihm komme und sage, was war denn das und was kann ich nächstes Mal anders machen? Da kriegt man Geduld und Charakter und Selbstbeherrschung im Leben. Und Liebe unter Geschwistern und unter allen Menschen, das ist nur praktisch im Alltag möglich. Das ist nicht möglich, wenn du dich rausnimmst. Da finde ich Jesus. Wenn Jesus sagt, willst du bei mir sein, dann sagt er auch gleichzeitig, ja, dann komm doch dahin, wo ich bin. Als er die Jünger berufen hat und gesagt hat, folge mir nach, hat er nicht gesagt, wir gehen jetzt zusammen in eine Bibelschule und beten da, damit der Herr euch erfüllt, sondern er hat sie direkt mitgenommen in da, wo er etwas tun wollte. Er hat sie nicht ins Kloster gebracht, sondern sie sollten dort mit ihm vereint sein, wo er handelt, wo er ist, wo er interagiert mit den Menschen. Die Claudi, die Missionarin aus Mosambik, die wir schon mal hier hatten, die arbeitet ja bei Iris Ministries und Heidi Baker ist irgendwie eine von den führenden Personen da. Ich weiß nicht, wer Heidi Baker kennt. Eine total krasse Dame für den Herrn. Und bei der passieren so mega Zeichen und Wunder. Aber den beeindruckendsten Satz, den ich von ihr bis jetzt gehört habe, das habe ich in Lausanne gehört, irgendwie auf einer Konferenz, wo ich mit dem Storch und der Linda und der Judith war, da sagte die Heidi Baker, ich bin doch eigentlich nur eine arme, kleine, blonde Frau, die einfach nur nah bei Gott sein will. Aber wenn Gott auf der Müllhalde in Mosambik sein will, dann muss ich auf die Müllhalde fahren, um dort bei ihm zu sein. Und wenn Gott möchte, dass ich irgendwo durch den Dschungel fahre, oder wenn Gott durch den Dschungel fährt, dann möchte ich bei ihm sein und durch den Dschungel fahren. Und wenn Gott jetzt hier in dieser Konferenz in Lausanne ist, dann muss ich halt nach Lausanne fliegen. Sie will eigentlich nur bei ihm sein und ist eigentlich die ganze Zeit aktiv mit dem Herrn, für ihn und mit ihm. Also, alles ist uns geschenkt worden am Kreuz. Aber trotzdem ist jeder von uns in der Pflicht, zu fragen, wo finde ich Jesus? Wo ist er? Und zwar nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch im Alltag. Wo will er wirken? Wo wird der Heilige Geist? Wo soll was passieren? Wo soll ich mich hinstellen? Wo soll ich dabei sein?
Und dann wird es in mir wachsen, wenn ich rausgehe, wenn ich diese Dinge tue. Diese ganz praktischen Dinge, die irgendwie vielleicht sogar ungeistlich klingen. Mit anpacken, helfen, Werke der Liebe tun. Total oft trennen wir geistlichen Wachstum und dann den praktischen Dienst. Total oft singen wir More Love, More Power, More of You in My Life und beten und wünschen uns, dass der Herr kommt und uns voll macht und dann wollen wir rausgehen in dieser Vollmacht. Aber so funktioniert das nicht. More Love, More Power, More of You in My Life, das sind die Folgen, die wir haben, wenn wir rausgehen. Es ist andersrum. Durch die praktische Nachfolge werden wir mehr Jesus erkennen. Und wir werden dann mehr Göttliches in unserem Leben haben. Und das bringt dann so einen Kreislauf in Schwung, der sich immer mehr steigert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist der Gewinn. Das ist die Frucht. Wenn wir fragen nach dem Nutzen, das ist der Gewinn. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Christus Jesus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. So, als Fazit nochmal zurück zu den Fragen vom Anfang. Ich habe gesagt, wie kann ich etwas Göttliches bauen? Das ist die Grundlage. Nicht ich, sondern er in mir. Nicht du, sondern er in dir. Vereint mit dir, wenn ihr euch erkannt habt. Das Kreuz ist die Grundlage und aktiviert wird es wie ein Schlüssel dadurch, dass wir intim mit ihm werden, dass wir uns von ihm erkennen lassen. Uns ist alles gegeben, wir haben alles und wir sollen dann alles geben. Also vertraut auf das Kreuz, dass er die Antwort auf alles ist, auch wenn wir es nicht verstehen. Sucht Jesus, fragt euch, wo er ist und lasst euch nutzen und lasst euch formen. Zweiter Schritt, die zweite Frage, was sind die praktischen Schritte? Wie kann das aussehen? Petrus sagt ganz klar, lasst viel davon bei euch sein. Tugend, kümmert euch um guten Charakter. Arbeitet an euch, sucht euch gegebenenfalls Seelsorge, Mentoring, whatever. Lasst euch von Gott formen. Erkenntnis, sucht ihn. Selbstbeherrschung, Geduld, ja, das sind Dinge, die kriegt man, spätestens wenn man Kinder hat. Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Geschwistern, tut Werke der Liebe. Das muss ja nicht immer so was Riesengroßes sein. Frag dich, was will er gerade tun und dann tu es. Und sei liebevoll. Und, habe ich gerade schon gesagt, dritte Frage, was ist der Nutzen? Was habe ich davon? Du beginnst immer mehr das göttliche Aber anzutreten. Du wirst verwandelt. Du wirst ein göttliches Leben haben. Amen. Ich bete noch, dann schauen wir weiter. Lieber Jesus, ich möchte besonders für die Leute beten, die immer noch mit dem Glauben kämpfen und hadern, seit die letzten Monate und Jahre echt auch hart waren zum Teil. Das ist so ein bisschen wie so ein Computerspiel. First Level irgendwie total easy going und dann wird so von Level zu Level heftiger. Und ich habe das Gefühl, dass die letzten Wochen, Monate und Jahre echt auch heftiger für uns wurden. Und ja, du kannst unseren Glauben reinigen und stärken und läutern und größer machen. Glauben ist auch eine Frucht des Geistes. Bitte schenk uns das immer mehr. Ich bete für Leute, die einen bitteren Beigeschmack haben im Mund, wenn es darum geht, irgendwie auf dein Kreuz und auf dein Werk zu vertrauen. Nimm den bitteren Beigeschmack weg und lass uns was Süßes schmecken. Herr, schenk uns einen neuen Blick dafür, wie wir praktisch dein Reich bauen können. Nimm du uns jetzt in die nächsten Wochen mit rein, auch uns damit auseinanderzusetzen, mit den Predigten auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass dein Reich irgendwie angelegt ist auf Expansion. Bitte hilf uns, darin irgendwie einen Teil zu werden. Steck du unseren Autoritätsbereich größer. Lass uns in größere Schuhe treten und da reinwachsen. Und zeig uns, Herr, wie wir mit kleinen Schritten anfangen können. Ich danke dir, Jesus, dass du dein wundervolles, herrliches Reich mit uns bauen willst, dass wir dir gut genug sind, dass du eigentlich alle Grundlagen gelegt hast, dass du immer bei uns bist, dass es so einfach sein kann. Bitte, Herr, bitte lass es sich auch zwischendurch mal echt einfach anfühlen. In Jesu Namen. Amen.